knalde in.
Waarom is mijn laptop?
Random Radio.
Oh my god.
Oh my god, that was smooth.
We're still on?
Well, your time is over, so...
Yeah, oh.
Oh, hallo, und da sind wir. Ja, willkommen zurück bei unserem Camp Radio und jetzt ist Zeit für Talking Anthropology. Und meine zwei Gäste heute, die ich begrüßen darf, sind Constanze Kurz und Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Und ja, wir haben zwei Themen heute. Einerseits das Buch, was diese beiden geschrieben haben, die Datenfresser, und ein Status-Update. Es gibt ja beim Kongress immer diesen traditionellen Jahresrückblick des CCC. Den gibt es hier am Camp nicht, auch vielleicht, weil nur ein halbes Jahr vergangen ist, laut dem letzten Bericht. Aber ich habe gedacht, es ist sicherlich genügend da, worüber man sprechen könnte. Und deswegen würde ich fragen, was halt so für euch die Themen waren bis jetzt im letzten halben Jahr?
Eigentlich müsste man ja die letzten 4 Jahre betrachten, weil ja von Camp zu Camp immer 4 Jahre vergehen. Tatsächlich wäre meine Anregung, zum nächsten Camp mal über die letzten 4 Jahre zu sprechen. Also ich glaube, wir haben natürlich als Club immer noch sehr viel über WikiLeaks debattiert, auch international natürlich. Und glaube auch, dass Anonymous und Lulzsec, worüber ja viel debattiert wurde, und auch der Sony-Hack Themen für uns waren. Aber nach wie vor ist auf der politischen Ebene immer noch die Vorratsdatenspeicherung ein großes Streitthema gewesen, auch nochmal technisch darüber zu informieren. Also ich glaube, da ist noch nicht so richtig Ruhe auf dem politischen Parkett und auch nach wie vor ein Thema. Oh, Moment, Franks Mikro ist noch nicht an.
Ist 1, 2, 3, da sind wir. Zumal in der Politik ja auch keine Ruhe gegeben wird und wir ja da durchaus immer den Impetus von Seiten gerade der konservativen Politiker haben, dass man ja dringend was tun muss, wenn immer mal wieder eine neue Gefahr aus dem Internet dreut. Und jetzt gerade den Attentaten in Norwegen, sie ja dann auch sich nicht zu doof waren, wieder genau dieses Thema auszukramen. Und genau dasselbe passiert halt ja einfach so auch im letzten halben Jahr immer wieder, dass egal was war, egal wo irgendwie da irgendwas passiert ist, die Vorratsdatenspeicherung wird es dann schon richten. So. Und deswegen geht dieses Thema halt einfach auch nicht weg.
Ja, jetzt auch noch natürlich die Frage der Anonymität, inwieweit, wie unser Innenminister gerade wieder formuliert hat, man mit offenem Visier spielen müsse. Ich glaube auch, dass das in Zukunft nochmal ein großer Streit sein wird. Also ich glaube, vielleicht als dritten Themenkomplex muss man wohl sagen, dass wir seit dem Kongress auch immer noch nach wie vor viel über die Netzneutralität streiten, wie das in Zukunft auch geregelt werden kann. Und ziemlich erfreulich ist ja zu berichten, dass kürzlich sich Niederlande entschieden haben, das auch gesetzlich jetzt zu verankern. Ich denke, da sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Und ich glaube, es gibt noch einen vierten Bereich, wo wir natürlich seit dem Kongress einfach viel darauf angesprochen wurden. Das ist natürlich die nordafrikanischen Revolutionen, der arabische Raum und die Frage, wie wichtig der Infrastruktur, Technik ist, auch Anonymisierungsserver. Das hat uns eigentlich relativ viel beschäftigt.
Ja, also eigentlich auch dieser ganze Bereich soziale Netzwerke und ihre Auswirkungen ist dieses Jahr doch sehr wichtig geworden. Also sprich, zum einen diese ganze Post-Privacy-Debatte, also dieses entblößt man sich im Netz und wie toll ist das? Und zum anderen aber auch diese ja angeblichen Twitter- und Facebook-Revolutionen da in der arabischen Welt. Mhm. Da wurde doch auch sehr intensiv drüber gestritten und diskutiert auch bei uns.
Mhm. Wir haben eigentlich sogar noch was Neues seit dem Kongress, denn bei dem Jahresrückblick des CCC, da ist ja so ein gewisser neuer Begriff geprägt worden, der so ein bisschen aus der Situation entstanden ist. Wir haben da so ein bisschen kurz gesprochen über die Kommerzialisierung der sogenannten sozialen Netzwerke, also dieser ganzen Werbeplattformen. Da fiel der Begriff Post-Privacy-Spackos und seitdem gibt es eben gerade hier in Deutschland auch eine Debatte darüber. Ist so ein bisschen abgeflacht jetzt wieder, aber so, ich denke mal, im Januar, Februar haben wir da schon relativ viel drüber gesprochen.
Das waren schon ganz viele Themen. Ich glaube, wir fangen mit dem letzten an, über die Post-Privacy-Spackeria. Und das ist ja ein Thema, wo teilweise die Kritik am CCC war, dass darauf überhaupt nicht eingegangen wurde. Also jetzt nicht von Konzernen zu sprechen, sondern von gewissen Leuten im Netz, die da sich selbst zu dieser Bewegung dazurechnen und dann dem CCC auch sehr leicht vorgeworfen haben, ja, die reden nicht mit uns und...
Naja, also für uns war halt diese Entstehung dieser Spackeria halt erstmal auch so ein bisschen amüsant, weil der intellektuelle Hintergrund da und also auch das, worum es, also was diese Bewegung nun eigentlich sein soll, bis heute ja nicht klar ist, sondern das ist halt irgendwie so eine lose Ansammlung von Individuen, die irgendwie erstmal per se Datenschutz scheiße findet und dann darüber nachdenkt, was sie eigentlich damit meinen. Und soweit ich es bisher zumindest erkennen konnte, waren sie bisher überhaupt nicht in der Lage, auch nur irgendwie mal sozusagen zu sagen, was dann eigentlich Post-Privacy eigentlich sein soll.
Schon gar nicht kohärent, einfach weil die Ideen auch sehr unterschiedlich sind. Wir haben natürlich mittlerweile jetzt verschiedene Protagonisten auch kennengelernt. Es gab ja auch Streitgespräche und Diskussionen und manche Radiosendungen. Aber da ist so schwierig, überhaupt die Argumentation mal fest zu umreißen.
Ja, und für uns war halt am Anfang noch das Problem, dass einfach, naja, also ich meine, das Bewegung zu nennen ist vielleicht sogar ein bisschen groß. Also man kann es halt abzählen, sind halt irgendwie vielleicht 30, 40 Leute, was halt die mit unterschiedlicher Intensität sich dazu rechnen oder nicht dazu rechnen, was für uns dann natürlich auch so ein, naja, wir haben halt nur so und so viel Zeit und wir können uns halt nur so und so viele Themen kümmern. Und wenn da jemand jetzt gerade irgendwie eine tolle Idee zu haben meint, dann muss er nicht zwingend erwarten, dass wir uns auch noch um sein Thema kümmern. Also irgendwie, da gibt es auch genügend andere Dinge, die wir für hinreichend wichtig halten. Was halt bemerkenswert war, ist, mit welcher Intensität gerade die Internetkonzerne, die daran verdienen, dass wir uns nackig machen im Netz, diese Diskussion befördert haben und also auch die mit ihnen verbundenen Medienorganisationen diese Post-Privacy-Gruppierungen halt gehypt haben, was dann hin bis zu Angeboten an diese Leute ging, halt denen Geld zu geben, damit sie sozusagen diese Themen weiter verbreiten. Und das ist halt eine Sache, die ich mit großem Interesse verfolgt habe, einfach wie schnell sie dann ja doch gemerkt haben, dass sie sich doch ziemlich sensiblen Terrain bewegen und dann auch einfach so eine Differenzierung anfing, die halt so in den letzten Monaten zumindest dazu geführt hat, dass einige der Positionen mal so ein bisschen klarer, differenzierter wurden. Und interessant ist dann jedes Mal, wenn es halt um negative Auswirkungen geht, dann ist es plötzlich kein Post-Privacy mehr. Ja, also das richtig, ist halt so ein, also dann ist es irgendwas anderes, dann hätten wir das komplett falsch verstanden, das ist immer so die Diskussion. Und das macht dann halt einfach auch keinen großen Spaß, darüber zu diskutieren. So, wir reden gerne über Privatsphäre und darüber, wo die neuen Grenzen von Privatsphäre sind.
Welche Fehler der Datenschutz in den letzten Jahren gemacht hat, da kann man echt gern drüber reden, überhaupt keine Frage.
Also es ist halt so, dass nicht so, dass wir uns immer gerne unterstellt wird, dass wir halt blindfüßige Verteidiger der irgendwie behördlichen Datenschutzbeauftragten sind, ganz im Gegenteil.
Sicher nicht.
Der behördliche Datenschutz ist halt immer noch im Großrechnerzeitalter stehen geblieben und hat es nicht mal geschafft, irgendwie bis zu vernetzten PCs sich weiterzuentwickeln, was weniger an den Datenschützern liegt als an den Politikern, die ihnen halt verweigern, den Datenschutz gesetzlich zu modernisieren. Und da liegt eigentlich der Hund begraben, dass wir halt einfach auf der gesetzlichen Ebene halt kein Interesse haben von Leuten, die halt irgendwie Lobbyisten bezahlen, sowas Ähnliches wie einen vernünftigen 21. Jahrhundert Datenschutz mal zu machen, der insbesondere halt auch ein Recht des Einzelnen zu kontrollieren zu können, was mit seinen Daten passiert, beinhaltet. Und zum Beispiel der Vorschlag, den wir gemacht haben, der Datenbrief, also zu sagen, der auch Teil der Diskussion war in im letzten Dreivierteljahr, nämlich zu sagen, Unternehmen, die Daten über mich haben, müssen mir Bescheid sagen, wenn sie diese Daten haben. Und dann kann ich entscheiden, was ich damit tun will. So, und interessant ist, von Seiten der Post-Privacy-Leute gab es dazu nicht mal eine kohärente Stellungnahme zu diesem.
Naja, das Einzige, was man dann hört, ist eigentlich, das sei jetzt doch eigentlich gar nicht denkbar. Es ist nun mal auch nicht so und es wäre auch viel zu radikal zu fordern. Es war ziemlich interessant, dass man auch die Gegebenheiten, wie sie heute sind, nämlich dass es natürlich so eine freiwillige Information von den Datenverarbeitern an diejenigen, die die Daten weggegeben haben, also wir alle, nicht gibt, dass das also offenbar als Paradigmenwechsel empfunden wird. Dabei ist das eine sehr alte Forderung. Es ist faktisch so, dass sich die insbesondere natürlich auch die ganze Industrie, die heute an diesen Daten verdient, dagegen einfach sehr gute Wert haben. Denn die Vorschläge dafür sind tatsächlich Jahrzehnte alt. Und ich finde halt ein schlechtes Argument zu sagen, macht heute keiner, deswegen machen wir es auch in Zukunft nicht.
Genau, also wenn man dann immer anfängt, mal ein bisschen tiefer zu buddeln, kommt halt immer wieder, das ist aber halt so und die Technologie wird das halt so machen.
Genau.
Und also da halt eben kein Gestaltungsanspruch, sondern das ist halt so eine, naja, so eine Duldungsstarre, ne? So ein Kaninchen in den Scheinwerfer so. Schlange, wie ist es doch? Kaninchen vor der Schlange. Kaninchen vor der Schlange, genau. Und interessant wird es dann halt immer speziell, wenn es halt irgendwie dann daran geht, dass halt irgendwie die heiligen Heroen des Internets, also sprich Google, wenn die dann mal anfangen, sich doch evil zu benehmen.
Also wie jetzt in der Frage, ob man sich zwangsweise mit seinem realen Namen bei Google Plus anmelden muss.
Dann gibt es dann plötzlich so eine kognitive Dissonanz. So dann, das ist dann halt nicht so. Oder naja, und also wie gesagt, deshalb macht diese Debatte so ein bisschen schwierig. Wenn es halt eine kohärente Position gäbe, die man die Position debattieren könnte, dann wäre doch einfacher, darüber zu reden. So ist es halt so, also
der CCC hat doch einfach viele Themen, die auch kommen und gehen natürlich und wo bei uns Gruppen gibt, die daran arbeiten und wo wir uns mal äußern wollen und da muss ich jetzt mal sagen, dass die Spackerie nicht eben Priorität hat. Nee.
Ich glaube, wie Frank schon gesagt hat, für mich ist so ein Kern dabei, dass das Privatsphäre-Konzept eines ist, das sehr oft neu definiert wird, je nachdem, wie es gerade in diesen Diskurs passt, des jeweiligen Diskutanten. Und ich glaube, was so die ganze Debatte ein bisschen befeuert, ist die alltägliche Wahrnehmung, dass Leute ihre Privatsphäre im Internet, auf gewissen sozialen Netzwerken, eben entweder gar nicht mehr als wert wahrnehmen oder auch mit einer gewissen Lust an der Offenheit damit umgehen. Und da sehe ich schon so einen gewissen Diskussionsbereich über das, wie Privatsphäre generell in der Gesellschaft verstanden wird und wie man das vermitteln kann, weil ich nicht glaube, dass es ein bewusst wahrgenommener Wert ist. Und ihr habt ja vorher auch schon die Konzerne angesprochen, die damit Geld machen, mit den Offenheiten der Menschen.
Mhm. Naja, also die, sag mal, den Wert von Privatsphäre, den muss halt jeder für sich selber definieren und wie viel Privatsphäre er braucht und vor allen Dingen dafür nicht den Anspruch haben, es für andere zu definieren. Und das ist halt auch mein Kernvorwurf, den ich halt der Spaggeria mache, dass sie halt einfach diesen Anspruch, das ist jetzt halt so und die Gesellschaft wird sich dahin entwickeln und kann sowieso nichts dagegen tun, dass sie den halt so postuliert haben. Mittlerweile sind sie da wieder, zumindest einige so ein bisschen davon wieder abgerückt, weil sie gesehen haben, dass es halt einfach nicht durchzuhalten ist als Position. Aber der genau diese Frage eben dem Einzelnen nicht mehr die Möglichkeit zu offerieren, seine Privatsphäre selber zu managen und selber darauf zu achten, was er tun und lassen will und möglicherweise auch Verhalten zu befördern, was dazu führt, dass er andere entblößt, die möglicherweise gar nicht entblößt werden wollen. Das sind Sachen, wo für uns einfach auch klar ist, da gibt's halt eine, also da sind wir uns auch sicher, dass wir da eine Mehrheitsposition im Club haben, die sowas nicht toleriert und auch nicht möchte. So, also das ist halt so, dass die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, wie viel Privatsphäre er haben möchte oder wie viel Privatsphäre nicht haben möchte, ist schon ein Gut, was ich als unantastbar betrachte und was ich auch bereit bin, irgendwie sehr hart zu verteidigen.
Ich glaube, das sind auf jeden Fall Themen, die wir auch in Zukunft debattieren werden. Also das ist nicht so, dass wir eine Debatte irgendwie nicht führen wollen, aber ich glaube, dass die Debatte eher in eine andere Richtung gehen sollte und wahrscheinlich auch gehen wird. Nämlich, wir sind natürlich von Technik umgeben, die wir aber nutzen, manchmal auch die uns benutzt, aber in der Regel, die wir ja auch noch steuern können. Aber die Frage wird sein, wie eine digitale Intimsphäre in Zukunft aussehen kann und wie sie auch wirksam verteidigt werden kann. Und zwar von zwei Seiten, die immer mehr zusammenrücken. Nämlich natürlich einmal gegen diesen ganzen Kommerz, aber zum anderen natürlich auch gegen den Staat. Und in der Kombination natürlich auch, wenn man jetzt mal zusammendenkt, dass natürlich der Staat auf private Datensammlung auch und immer mehr zugreift, dass das ja zueinander gehört. Und die Fragen werden wir stellen müssen. Das sind aber andere Fragen, als ich mit Leuten, die irgendwie die virtuelle Bärbel-Schäfer-Couch bevorzugen, debattiere, sondern das wird eher auch eine Sache des Gesetzgebers sein, denn wir müssen uns darauf verlassen, dass ein zukünftiger Gesetzgeber dort richtige Regeln schafft. Also da kann man viele Beispiele nennen. Typisch kann man Hausdurchsuchungen nehmen, dass also bei kleinsten Delikten heute alle elektronischen Geräte eingesteckt werden. Natürlich sehr, sehr viele private Daten da mittlerweile drauf sind. Und ich glaube, dass es da praktische Handreichungen geben muss und dass so eine digitale Intimsphäre einfach definiert werden muss.
Und durchgesetzt.
Genau, die haben wir im realen Leben. Es gab ja auch einen langen Streit. Manche junge Leute erinnern sich nicht mehr, nämlich um den großen Lauschangriff natürlich. Und damals war die Wanze im Schlafzimmer. Die kann mich natürlich heute wenig interessieren, weil ein Großteil meiner privaten Gespräche und so weiter finden natürlich auch über technische Artefakte statt und nicht mehr nur in meinem Schlafzimmer. Insofern müssen wir, glaube ich, neu definieren und das sind natürlich Debatten, die wir gerne führen wollen und wo wir natürlich auch dran arbeiten. Und da ist natürlich auch ein großer Kampf gegen die Quellen-TKÜ und den Bundestrojaner, also gegen sozusagen die Spionagesoftware, die sie uns gerne auf den Festplatten verteilen wollen. So, das werden zukünftige Kämpfe sein. Also, und da müssen wir natürlich auch sehen, dass sich nicht die Wirtschaftsunternehmen und der Staat da plötzlich zusammen ins Bett legen und da gemeinschaftlich Strategien machen, sondern dass die Politiker auch mehr das tun, was sie eigentlich sollen, nämlich im Sinne ihrer Bürger schlicht zu definieren, wie kann so eine tolle virtuelle digitale Intimsphäre in Zukunft gesichert werden.
Und ein anderer Aspekt dabei ist natürlich, dass ja auch die Datenschützer dahin treten müssen, dass sie sich nicht zu defensiven Geschäftsmodell Abstempelinstitutionen entwickeln, wie es jetzt halt an einigen Stellen der Fall ist, sondern dass sie halt einfach mit ins 21. Jahrhundert kommen und Biss bekommen, ja. Weil ansonsten haben sie sich tatsächlich überlebt und wir brauchen eine andere Institution.
Mhm. Ich glaube, ganz viel an den derzeitigen Bestrebungen im Datenschutz hat doch so einen gewissen reaktionären Charakter, wie eben auch Datenschutzbeauftragte meistens nur reagieren können. Und einerseits ist der Datenbrief, das Konzept vom CCC, das da wirklich was verändern könnte. Da wäre meine Frage, wieso denn da die Umsetzung aussieht. ob da in dieser sehr alten Forderung so Dinge absehbar sind, wann das denn kommen könnte.
Also wir haben halt einen im Innenministerium da Gespräche geführt, wir haben auch mit Vertretern der Industrie diskutiert. Und
wir haben vor allen Dingen auch mit über die Presse das Konzept veröffentlicht und sehr viele Rückmeldungen bekommen. Also gab viel Feedback.
Also das Feedback war im Detail natürlich kritisch so an einigen Stellen, aber im allergrößten Teil positiv, außer von Seiten der Industrie, die an den Daten verdient. Und beim Innenministerium ist es halt so, dass das halt mit dem Wechsel des Innenministers praktisch ja untergegangen ist. Also der neue Innenminister hat offensichtlich kein Interesse mehr daran, das zu verfolgen. Beim alten Minister gab es zumindest noch so ein gewisses Interesse, da mal was zu tun. Und wir wissen jetzt derzeit nicht, was irgendwie da passieren wird.
Es gibt einen Entwurf, einen juristischen, weil letztlich muss man es ja irgendwie fassen.
Ja.
Da hatten sich auch ein paar Freiwillige bei uns gemeldet. Es gibt ja auch eine ganze Menge Juristen, die denen Datenschutz am Herzen liegt und die haben sich Gedanken gemacht. Aber ich denke, es wird jetzt sehr schwierig, auch weil die Arbeitsgruppe natürlich so besetzt war, dass Unternehmen, die im Direktmarketing und so weiter arbeiten, da auch drin waren, natürlich auch sofort das typische Argument daraus holten, es wird ja ganz viele Arbeitsplätze kosten, so ähnlich wie bei den Callcentern und den Cold Calls, bevor die verboten wurden, haben auch mal alle gesagt, dass alle Callcenter eingehen. So ähnlich war das da auch. Also wir wissen nicht so richtig, wie es weitergeht, aber auch wir haben schon oft gegen Windmühlen gekämpft.
Wie wäre denn das, wenn man da vom Feind lernt und versucht, diese Sache auf europäischer Ebene zu heben und dort den Datenbrief durchzudrücken?
Ja, Europa ist halt immer ein bisschen problematisch, weil halt die Ressourcen, die man braucht, um da halt irgendwie vorzugehen, sind halt irgendwie enorm groß.
Tatsächlich ist das auch schon versucht worden.
Ja.
Man wollte das schon mal in die 1999er Datenschutzrichtlinie in der EU einbringen. Mhm. Aber natürlich muss man sich vorstellen, dass es in Brüssel nicht weniger Lobbyisten gibt als in Berlin.
Ja.
Insofern, die gucken schon, dass da nicht wirklich einigen Geschäftsmodellen den gar ausmachende Modelle kämen. Das ist auch letztlich das Ziel. Ich denke, es gibt einige Geschäftsmodelle mit Daten, die so nicht fortgeführt werden sollten. Das sage ich auch ganz offen.
Also wir haben da, was Europa angeht, halt das grundlegende Problem, dass man halt, sagen wir, Europapolitik mit reiner freiwilligen Arbeit nicht mehr leisten kann. Also dass man da halt einfach an Ressourcenmängel läuft.
Mhm.
Und wir als Club aber einen relativ grundlegende Bedenken haben gegen, sagen wir, professionelle Lobbyarbeit, weil sie halt einfach den Charakter der Vereinigung in gewisser Art und Weise ändern.
Es gab ja hier einen interessanten Vortrag darüber. Ich meine, es gibt ja durchaus auch Aktivisten und Aktivisten, die mit denen wir auch verbunden sind. Also hier hat der Jeremy von La Quadrature du Net ein bisschen über die Brüsselarbeit erzählt, zusammen mit Christian Balz von MOGIS. Und es gibt auch von der ETRI jemand, da sind wir ja nur auch Mitglied, der dort tatsächlich, ich glaube, er hat nur eine halbe Stelle, aber er ist auf jeden Fall bezahlt und macht da Lobbyarbeit, aber natürlich ist das relativ wenig. Aber das ist ein Thema für uns und ich bin auch eigentlich froh, dass es im Club einige gibt, die sich auf dieser europäischen Ebene jetzt einbringen, aber vergleichsweise ist es natürlich immer noch wenig.
Ja, also das ist ein Problem, was wir als Community auf jeden Fall irgendwie lösen müssen. Ich habe da auch kein Patentrezept für, aber ist klar, dass wir da an vielen Themen halt einfach einen Wege brauchen, um halt auf europäischer Ebene Dinge zu beeinflussen.
Da vielleicht nur ein kurzer Input aus einer österreichischen Perspektive auf diesen internationalen Event, das ist doch so, zum Beispiel von vielen EDRI-Aktivisten gehört man, dass es in Europa weitaus einfacher ist als im nationalen österreichischen Kontext und da ist der CCC sicherlich schon auf einer Stelle angekommen im Nationalen, dass andere Länder das nicht mehr vergleichen können. Und ich glaube auch, dass hier bei uns auch die gebündelten Ressourcen das Einzige sind, was in Europa einen Unterschied machen kann.
Also ich sehe natürlich so ein bisschen, also es hat ja eigentlich zwei Seiten. Letztlich ist ja die deutsche Bundesregierung für viele EU-Initiativen oft tonangebend, das darf man nicht vergessen. Also das heißt, wenn man Lobbyarbeit hier in Deutschland macht, die inhaltliche Art, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf Europa. Dennoch haben wir natürlich jetzt in einigen ziemlich aktuellen Beispielen, sagen wir mal in den letzten 12 Monaten gesehen, dass eine richtig gute, aktive Lobbyarbeit in Brüssel was ändern kann. Insofern, mir scheint, ja, wir werden auf jeden Fall uns da stärker ausrichten müssen, aber das ist natürlich auch ein Ressourcenproblem. Und letztlich, wir haben eine Menge Kämpfe hier. Und auch relativ viele verschiedene Themen, die wir hier beackern müssen. Und es wird schon schwierig, dass wir uns da auch noch, ja. Aber immerhin, wir haben es auf dem Tapet, wir gucken und wir suchen auch jetzt verstärkt Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können. Das tun wir hier in Deutschland auch und das ist vielleicht ein Weg. Wir sollten uns vielleicht auch unbedingt mal mit den Ösis zusammentun. Die sind ja lobbymäßig auch nicht schlecht, oder?
Relativ. Vorher hatten wir auch WikiLeaks als Thema, was ihr so intern diskutiert habt. Und ich glaube, dass das der zweite Weg wäre, Privatsphäre und Sensibilität für das Thema zu schaffen. Weil diese Leaks machen ja die Daten offensichtlich, die gespeichert werden.
Naja, gut, es gibt jetzt nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang. Also das eine ist ja eher eine Frage, dass man Informationen in der Regel aus Behörden oder von Staaten für alle zugänglich macht, auch auf eine Weise, dass gesichert ist, dass es weiterhin zugänglich bleibt. Und andere ist ja eher eine Frage um private Daten. Wir haben aber natürlich bei WikiLeaks gesehen, dass es solche Grauzonen natürlich gibt. Also da gab es einige Fälle. Wir nehmen den HIV-Test von Steve Jobs, wo also einerseits natürlich ein öffentliches Datum ist, weil er ist nun mal der Chef eines Unternehmens mit Aktien. Da ist aber gleichzeitig auch irgendwie Vater und Mensch natürlich. Wir haben es gesehen bei der Parteimitgliederliste der British National Party, also der Nazis, die dann veröffentlicht wurde. Also da gibt es natürlich viele Fragen. Und man hat ja auch gesehen, dass die Politik, insbesondere in den USA, quasi das Außenministerium, natürlich darüber auch sehr stark argumentiert hat. Also das hat ja sofort auch das Argument gebracht, man würde Menschenleben gefährden, weil da eben auch private Daten drin sind. Insofern gibt es natürlich dann Zusammenhang. Das ist auch eine Debatte, die bei uns geführt wird.
Ja, also es ist schon so, dass genau diese Frage, die wir auch in Hackerethik haben, hat private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen. Die Grauzone ist ja schon sehr alt. Sie wird halt jetzt nur immer massiver, weil immer mehr von diesen Daten halt einfach verfügbar sind und immer mehr, also ich meine jetzt Anonymous hat auch irgendwie und Lalzek haben halt auch irgendwie diverse Daten, wo sie gesagt haben, okay, wir wollten ja eigentlich alles publishen, aber so richtig wissen wir jetzt auch nicht, ob wir es wirklich tatsächlich tun können.
Weil dann doch wieder sehr viel private Zeug dabei ist.
Ja, oder halt Sachen, die halt so heikel sind. Und genau. das ist halt eben genau diese spannende Frage, die halt ist genau dieses ganze Leaking-Thema halt so massiv schwierig macht, dass es halt nicht möglich ist, dafür, sagen wir mal, einheitliche Standards zu entwickeln,
Ich will auch keine. Also ich hätte keine Lust auf generelle Regeln. Am Ende ist eine ethische Entscheidung immer eine Einzelfallentscheidung.
Genau. Also es gibt halt einfach keine Möglichkeit, das halt irgendwie in generelle Regeln zu fassen. Und das heißt also, man muss sich halt darauf verlassen können, dass die Leute, die halt die Leaking-Plattform betreiben, dass die halt einfach ein gutes Händchen für haben und das halt einfach wissen, was sie tun. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann kann das halt sehr schnell sehr eklig werden, ne?
Ich denke, bei WikiLeaks kann man es eigentlich sehr gut sehen. Es ist ja fast schon beispielhaft. Wenn man sich am Anfang die Plattform ansieht, die ja ursprünglich mal von einem ganz kollaborativen Modell kam.
Deswegen ja Wiki im Namen.
Genau, denn David Matthews, einer der frühen Gründer, Australier, der jetzt in Boston lebt, der hat das ja mal berichtet, der war kürzlich mal in Deutschland und hat ein bisschen darüber erzählt. Dieser kollaborative Ansatz wurde ja eigentlich aufgegeben, und zwar mangels Masse, weil einfach zu wenig Leute sich beteiligt haben. Aber danach kam eine Phase einer sehr radikalen Ethik. Also da war tatsächlich, also der damalige Sprecher, noch Daniel Domscheit-Berg, aber auch Julian Assange selber, eigentlich alle, die sich damals noch öffentlich geäußert haben, haben das sehr radikal vertreten. Der Whistleblower entscheidet, was online kommt. Das heißt, wer uns etwas hochlädt, das bringen wir. Aber von dieser eher radikalen Herangehensweise sind sie ja nach und nach abgerückt. Man sieht es jetzt am stärksten natürlich bei den US Cables, die sie ja per Hand editieren und Privatleute und ihre Namen dort rausnehmen. Und natürlich sieht man auch sofort, welche Folgen das hat, nämlich dass natürlich die Daten auch sehr langsam veröffentlicht werden, weil das schließlich Handarbeit ist und maschinell sehr schwer zu erledigen. Das fing schon an bei den Afghan Warlocks, also sich halt zu fragen, was macht man mit den Namen, die da drin sind. Das ist halt auch eine Diskussion, wo man Folgen sieht. Bei WikiLeaks, finde ich, ist das exemplarisch.
Ja, und diese Frage, was ist halt schutzwürdige Daten und welche Daten bringen uns weiter, wenn wir alle davon wissen, steht ja gerade im Kern von allen möglichen Diskussionen. Ne? Und welche, also wie sieht halt eine neue Datenethik aus? Also was sind so die, sagen wir mal, zumindest Richtlinien oder Orientierungspunkte, an denen man sich da orientieren kann, das ist halt die Kernfrage hinter auch sowohl dieser Post-Privacy-Debatte als auch hinter diesen ganzen Leaking-Geschichten.
Sie ist nicht neu, die Hacker-Ethik debattiert das eigentlich schon immer.
Ja, eben genau, deswegen steht sie halt auch da drin. Und sie wird jetzt halt eben nur nochmal so dramatisch und so überall an allen Fronten akut, weil eben so viele Daten da sind. Also wir so viele digitale Lebensspuren haben, die ja, die verfügbar sind.
Und das ist ja auch mit ein Grund, warum wir uns natürlich gegen jede Form von anlassloser Datenspeicherung wehren. Ja? Also wenn wir da über Elena reden, also jetzt die Beschäftigtendatenbank, die ja gerade eingestampft wurde, wenn wir über die Vorratsdatenspeicherung reden, also oder natürlich auch die biometrische Vollerfassung, da sind natürlich auch immer diese Gedanken dahinter. Da fallen die Datenberge erstmal an. Und damit beginnt das Problem. Denn nicht umsonst ist ein sehr, sehr alter Grundsatz im Datenschutz schon immer gewesen. Die Datensparsamkeit und das Prinzip der Zweckbindung. Das heißt, man darf nur speichern, wenn es davon vorgesehenen, vorher benannten Grund gibt. Und im Zweifelsfall sollte man nicht speichern. Und ich denke, das steht auch nicht unbedingt der Frage dieser ganzen Open-Data-Initiativen wirklich im Wege. Aber auch die Open-Data-Initiativen müssen sich Fragen stellen, nämlich, wem nutzen diese Daten wirklich? Wer hat was davon? Und ich finde, das ist noch zu wenig debattiert. Wenn ich mir manchmal, ich habe neulich mal einen halben Tag einen Stream geguckt von einer amerikanischen Open Data, so einer kleinen, eher so ein Barcamp, also keine Konferenz. Und ich fand ganz interessant, dass sie sehr viele technische Fragen und Standardisierungsfragen, also wie greift man zu, wie sind die Standards, debattiert haben, aber überhaupt nicht, wem nützt das? Und wie kriegt man eigentlich die Daten an die Leute, die sie wirklich haben sollten? Gerade so Daten, die etwa im behördlichen und staatlichen Bereich anfallen, die man dann zugänglich macht. Und ich finde, das muss stärker debattiert werden.
Also gerade die Frage, welche Ergebnisse werden aus diesen Daten gezogen, was passiert damit? Und so, also was zum Beispiel ist mit Spekulanten, so was ist gerade zum Beispiel mit Immobilienspekulanten, die von Daten profitieren,
Versicherungen
und so weiter und so fort, die einfach gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten und die halt einfach dadurch, dass sie jetzt plötzlich den Zugriff auf all diese ganzen Open-Data-Sachen bekommen, die kriegen ein breites Grinsen ins Gesicht. Ne? Also das ist halt so, die freuen sich da halt drüber. Und da hat man dann lustigerweise Verbündete, wo man erstmal gar nicht weiß, warum man da Verbündete hat.
Ganz genau.
Und das ist halt so eine Frage, wenn das die nicht diskutiert wird im Rahmen der Open-Data-Initiativen oder nur sehr am Rande, finde ich halt extrem bedauerlich, weil dazu führen wird, dass die gesamte Bewegung an irgendeinem Punkt diskreditiert werden wird. Weil die Ergebnisse, die da rauskommen, eben nicht durchgehend positiv sein werden, sondern im Gegenteil vermutlich sogar explizit negativ sein werden an einigen Ecken, wenn da nicht aufgepasst wird.
Ich finde, ich hatte neulich ein sehr interessantes Gespräch. Man hält ja immer so dieses schwedische Modell, hält man ja so mal so gern so wie so ein Schild voran, nämlich eben die Veröffentlichung der Steuerdaten und so weiter. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch, weil eine schwedische Journalistin da war, die hat so ein bisschen darüber berichtet. Das ist ja tatsächlich Gesetz und schon sehr viele Jahre. Und eben üblich. Aber auch in Schweden hat sich dieses eher eine Gesetz, dass es eben öffentlich ist und diese Daten jeder haben kann, geändert im Zeitalter des Netzes. Nämlich plötzlich sind die Daten nicht mehr in einem Amt einsehbar. Man muss da also hingehen und gucken und verdient eben der Bürgermeister oder mein Nachbar oder so. Sondern die werden ins Netz gestellt. Und damit hat sich natürlich radikal was verändert. Man kann sich jetzt vorstellen. Als erstes sprangen da auf die Boulevardmedien. Dann kamen die Versicherungen. Hat sich natürlich auch in Schweden, wurde tatsächlich auch zum Teil der Gesellschaft gehört, dass diese Daten öffentlich sind. Das ist tatsächlich auch gewünscht von vielen. Hat sich trotzdem eine Debatte ergeben. Weil nämlich plötzlich mit der universellen Zugreifbarkeit und auch Durchsuchbarkeit dieser Daten ganz andere Interessen plötzlich da zeigten. Und Boulevardmedien, die haben nun nicht auch eben nicht so einen guten Ruf, klar. Die haben halt viele Geschichten draus gemacht. Und da ist selbst in Schweden eben eine Debatte entstanden. Es ist nicht so, dass die Daten jetzt nicht mehr veröffentlicht werden, aber es gibt immerhin einige Vorhaben, die versuchen, das entweder nicht digital oder nur für eine kurze Zeit digital zur Verfügung zu stellen. Ob das helfen wird, ich meine, wir wissen, dass digitale Daten natürlich auch universell kopierbar sind, weiß ich nicht. Aber zumindest ist es eine interessante Debatte, auch in einem Land, wo das echt Teil der Kultur ist.
Ja, und was auch ein interessanter Trend ist, gerade jetzt, wo die Sachen wirklich im Netz verfügbar sind, ist da, dass die Leute, die wirklich reich sind, verbergen halt ihre Einkommen dann halt einfach in ausländischen Holding-Companies. Das heißt, die sieht man überhaupt nicht. Das ist also genau diese Transparenz, die da eigentlich geschaffen werden sollte, die existiert tatsächlich wieder nur für die kleinen Leute. So, also die Leute, die halt nicht viel Geld haben oder sich zumindest nicht so viel Geld, dass sie sich darum lohnen würde zu kümmern, die sind halt, werden halt transparent gemacht, aber die Leute, die halt so viel Geld haben, dass sie möglicherweise eben mal den Neid ihrer Nachbarn erregen könnte oder man mal Fragen stellen könnte, wo sie dann eigentlich dieses ganze Geld herhaben, die betrifft das ohnehin wieder nicht. Ne? Und das ist halt auch so ein wiederkehrendes Thema bei diesen ganzen Transparenzinitiativen, dass eben das Ziel, was damit verfolgt wird oder mit Ziel, mit dem diese Transparenzinitiativen postuliert werden, häufig genug eben nicht erreicht wird, weil die Leute, die man damit treffen will, dann halt einfach ausweichen. Und deswegen finde ich, sollte man genau gerade diese ganzen Open-Data-Geschichten und so einfach sehr viel zielorientierter debattieren. Einfach sagen, okay, wir wollen diese Daten, weil. Und wir wollen das und das damit machen und möglicherweise negative Auswirkungen werden von den positiven Auswirkungen möglicherweise überwogen. Ja? Das kann ja in vielen Fällen einfach der Fall sein, dass man sagen muss, okay, möglicherweise gibt es hier an der und der Stelle Probleme, aber zum Beispiel, keine Ahnung, können wir damit halt irgendwie bessere Verkehrsdatenmanagement machen oder was auch immer.
Na, wir müssen aber auch dafür Communities haben. Nämlich sie erstmal nur öffentlich und automatisierbar verarbeitbar zu machen, ist nicht ein Wert an sich, sondern man muss natürlich auch jemand haben, der etwas damit tut, ja. Weil die Professionellen ohnehin haben. Denn ein großer Batzen Daten ist natürlich auch Arbeit, die ernsthaft zu interpretieren und weiterzuverarbeiten. Und da muss man, denke ich, auch daran denken, diese Communities zu bilden und sinnvolle Ergebnisse aus den Daten rauszuholen. Ich finde halt einfach nur die Debatte noch ein bisschen unterentwickelt. Ich höre jetzt manchmal, ich habe jetzt auch drüber gelesen, mit soll jetzt auch ein Buch kommen, von die, hat mir der Autor neulich geschickt, also da warte ich auch schon mal drauf. Aber mir scheint das noch ein bisschen unterentwickelt.
Ist es aber nicht auch ein Grundproblem, wenn wir wirklich zuerst die Anwendung für die Daten brauchen, bevor wir sie veröffentlichen, dass sich die Anwendbarkeit von Daten mit der Zeit ändern kann? Und dass das ja inhärente Charakteristik der Daten ist, dass noch nicht abschätzbar ist, was denn die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten sind.
Natürlich nur die, das ist ganz klar so, aber der, was mich halt stört, ist dieser momentane Hyper, alle Daten offen, super toll. Und es gibt aber keine Technologiefolgenabschätzung. Also es ist halt so, wenn wir halt radikale Dinge ändern in der Gesellschaft, was Technologie angeht, dann sollte man vorher schon mal geguckt haben, wie die Auswirkungen sind. Und bei vielen Sachen kann man auch schon auf der Basis von Stichprobendaten selbstverständlich herausfinden, welche Sachen, also was da passiert. So, und man macht, kann man einfach einen Feldversuch machen. Sagt man, okay, wir machen halt erstmal nur die Daten von einem Landkreis publik, diese Daten, die man da zum Beispiel haben will. Und dann gucken wir mal, was damit passiert. So, also wie die Leute die Daten benutzen. Und dann wissen wir halt auch, was irgendwie die möglichen Folgen sein können. Und wenn sich rausstellt, hey, ist total super und die Folgen sind irgendwie durchgehend positiv oder weitgehend positiv, dann machen wir es halt für das ganze Land. Also das
gibt es
so,
auch teilweise schon. Das ist natürlich jetzt so, dass diese frühen Open-Data-Projekte, die es ja schon eine Weile gibt, da gibt es auch tatsächlich so ein bisschen Evaluation. Also da kann man jetzt langsam gucken, ist ja auch international, gibt es ja viel. Ich denke, es wird auch kommen. Und da bin ich auch selber ein bisschen gespannt, was da die Evaluation ergeben wird.
Ja.
Ihr beiden habt ein Buch geschrieben, Die Datenfresser. Darauf würde ich jetzt noch gerne in den letzten 20 Minuten zu sprechen bekommen. Zuerst mal, wieso ein Buch? Wieso habt ihr ein Buch geschrieben?
Frank, wieso haben wir ein Buch geschrieben?
Wieso haben wir ein Buch geschrieben? Wir haben ein Buch geschrieben, weil wir mal die anderen Leute erreichen wollten. Also die Leute, die wir sonst normalerweise nicht erreichen. Also
und die auch zu keinem Camp kommen.
Die nicht zum Camp kommen, die nicht mit den Standardmedien, in denen wir sowieso unterwegs sind, mit den Blogs und Podcasts und so zu erreichen sind. Und auch, weil wir mal ein bisschen Argumentationsstränge, die halt nicht in irgendwie in ein Interview oder in einen Artikel passen, ausführen wollten. Das war halt so, hat sich halt so ergeben. So. Also wir sind halt irgendwie gefragt worden, so, wollt ihr nicht mal ein Buch schreiben? Und dann haben wir ein bisschen drüber nachgedacht, so, und was könnte man da machen? Und dann kam es halt zu dem Konzept.
Naja, und wir mussten natürlich auch einfach überlegen, was können wir da mit reinnehmen? Was wird zu viel? Denn wenn man irgendwie über Datenschutz, Privatsphäre, Kommerzialisierung, soziale Netzwerke schreiben will, dann kann man natürlich auch, ich glaube, eine ganze Serie an Büchern schreiben. Wir mussten uns einfach entscheiden, worüber wollen wir eigentlich schreiben. Ja. Und wir wollten auch nicht nur die kommerzielle Seite, sondern wir haben natürlich dann auch staatliche Datensammlung und Lokalisierungsdaten, biometrische Daten mit reingenommen. Ich glaube, es richtet sich halt an Leute, die so ein bisschen den Jetzt-Zustand, den Ist-Zustand sehen wollen und gerne auch ein bisschen Erklärung wollen, was eigentlich heute gerade möglich ist und leider im zweiten Schritt natürlich, was möglich sein wird.
Habt ihr... Ah, Gio, gut, jetzt bin ich wieder da. Habt ihr bei Lesezirkeln oder wenn ihr wie nennt man denn das, wenn die Autoren in einen Buchshop gehen und ihr dann mit euren Lesern konfrontiert werdet?
Autorenlesung heißt das.
Wunderbar, hatte ich noch nie, kenne ich gar nicht. Aber da werdet ihr mit den Lesern in Kontakt gekommen sein und ist sozusagen eure Erwartung erfüllt worden? Habt ihr dort Leute getroffen, die wirklich sensibilisiert wurden durch dieses Buch?
Definitiv. Also die Lesungen sind eigentlich durchgehend sehr erfreulich.
Ja, mache auch Spaß übrigens.
Weil, also zum einen, weil der Altersquerschnitt so wirklich so von irgendwie 14 bis 70 ist. Also das war durchaus noch weiter, als wir eigentlich erwartet haben. Zum anderen auch, weil wir sehen, dass wir Leuten verstehen helfen. Also verstehen helfen, wie die Welt funktioniert. Und das war durchaus ja auch so ein Ziel dabei, einfach gerade auch die Mechanismen zum Beispiel, wie aus Daten Geld werden. mal ein bisschen klarer zu machen, um damit die Leute verstehen, wie überhaupt eigentlich die moderne digitale Wirtschaft überhaupt funktioniert und worauf die beruht und warum Google immer mehr Daten haben will und warum die Leute dazu angeregt werden, immer mehr Daten von sich preiszugeben und auch warum die Staaten immer mehr Daten haben wollen. Und diese Geschichten zu erzählen, dafür braucht es halt eben doch ein bisschen mehr Papier so und das war doch erstaunlich erfolgreich und das Feedback, was wir da haben, ist eigentlich praktisch durchweg positiv so.
Also wir haben eigentlich gerade bei den Lesungen natürlich auch viel positives Feedback und natürlich eine Menge Mails und auch handgeschriebene Briefe. Es gibt eigentlich eine einzige Kritik, die sich öfter wiederholt hat, nämlich dass einige der Leser doch gerne so eine volle Quellen- und Literaturverzeichnisse gehabt hätten. Aber es war natürlich von vornherein nicht unser Anspruch, in erster Linie ein wissenschaftliches Buch zu schreiben, sondern wir wollten eigentlich ein möglichst verständliches Erklärbär-Buch schreiben. Und insofern, wir haben uns überlegt, ob wir da ein Konzept bauen, weil wir auch eine Webseite haben, also datenfresser.info für so ein paar aktuelle Sachen, wo wir auch so Nachfragen aufnehmen und so ein paar ziemlich konkrete Tipps und Hinweise geben oder Kommentare. Wir haben uns aber eigentlich schon zu Beginn beim Schreiben dagegen entschieden. Denn es soll ein lesbares, eher populärwissenschaftliches Sachbuch sein, wo wir ja noch einige Elemente haben, die wir jetzt in Geschichten verpacken und tatsächlich auch ein Stück Science Fiction vielleicht, wenn man so sagen will. Wir haben ein Kapitel über 2021. Es war einfach nicht unser Anspruch, das voll zu belegen, dann wäre ein ganz anderes Buch geworden.
Ja, und vor allen Dingen deswegen, weil der Arbeitsaufwand halt für eine vollständige wissenschaftliche Quellendokumentation hätte einfach den zeitlichen Rahmen gesprengt, den wir da hatten. So, und ist halt so, dass der die allermeisten Leser findet eigentlich auch einigermaßen irrelevant. So.
Und aber
die
ich verstehe
Sachen,
den Einwand.
Also ich verstehe den Einwand auch, weil man muss halt nochmal selber googeln, dann findet man diese meisten Sachen aber auch völlig problemlos. Und das Feedback von den allermeisten Leuten ist halt, dass sie endlich mal Sachen verstanden haben. Also dass sie halt einen Einblick bekommen haben, den sie vorher halt nicht hatten.
Ich schreibe halt parallel an meine Dissertation, die ich jetzt demnächst dann abgeben werde, wo man jetzt mal genau den Gegensatz hat, also eine voll, sozusagen mit voller Fußnoten und Belege. Natürlich wird das dann ein anderer Text, das ist einfach so. Und das ist nicht unser Anspruch. Ich glaube, wenn wir dann mal ein Buch schreiben, würden wir es wieder so machen.
Ja, ich vermute schon, ja.
Ich denke schon.
Ein anderer Kritikpunkt, der mir schon zu Ohren gekommen ist, ist, dass es zu wenig praktische Tipps da drin gibt. Also es wird sehr viel über die Gefahren eingegangen, über die Mechanismen, aber sozusagen, wie soll man es denn richtig tun, um sicher im Internet zu sein, auf dem Level, wo ja auch die Zielgruppe steht, dass das teilweise fehlt.
Ja, stimmt,
Also das ist so, dass wir da von Seiten des Verlags so ein bisschen so anfangs der Anspruch kam, so ein Servicebuch zu schreiben, ne? Also so ein irgendwie sicher im Internet-Servicebuch, und darauf haben wir schlicht keinen Bock gehabt. Also es ist halt so, dass der uns interessiert halt mehr, den Leuten irgendwie das Fischen beizubringen, als ihnen die Fische hinzulegen. Und deswegen haben wir uns darauf konzentriert, halt eben die Mechanismen zu verdeutlichen und ein bisschen Denkanleitung zu geben, wie man für sich selbst halt zu einem, zu einer digitalen Mündigkeit kommen kann, aus der heraus man sich dann wiederum private Handlungsanleitungen zusammensuchen kann. Ja. Wir kompensieren es zum Teil ein bisschen auf der Webseite, also Datenfresser.info ist halt so ein bisschen gedacht als so ein Serviceportal, wo wir halt einfach konkrete praktische Hinweise geben. Ist halt auch ein ziemlich großer Arbeitsaufwand, den wir nicht immer nebenbei noch zu leisten in der Lage sind.
Deswegen, aber so nach und nach.
So nach und nach kommt da halt mehr, unter anderem auch deswegen, weil so ein Buch hat eine unglaublich lange Vorlaufzeit. Also wir haben halt abgegeben haben wir es irgendwie im November letzten Jahres und erschienen ist.
Vorletzten schon.
Letzten.
Nee, ist jetzt im April diesen Jahres entschieden und im.
Wir haben es im April letzten Jahres abgegeben, im November letzten Jahres abgegeben, April diesen Jahres ist erschienen.
Genau, Entschuldigung.
So, und das heißt mit so einer Vorlaufzeit und vor allen Dingen auch so einer langen Verkaufszeit, weil so ein Buch liegt ja recht lange in den Läden.
Das war für uns ungewohnt.
Ist halt völlig unmöglich, da halt, sagen wir mal, aktuelle Tipps reinzuschreiben, weil die sind halt veraltet, wenn es erscheint.
Ich finde es auch Quatsch. Also es gibt ja so eine Bücher am Markt. Ich habe selber mir zwei oder so besorgt. Es gibt eins besonders für Journalisten, also wie sie sich sozusagen besonders als investigative Journalisten möglichst selbst absichern können und so weiter. Das ist natürlich schon veraltet in dem Moment, wo ich es gekauft habe. Mhm. Und ich hatte früher schon mal ein Angebot, so ein Buch zu schreiben. Ich finde das echt Quatsch. Dafür ist dieses Medium einfach unsinnig und zu langsam. Und wir haben das ziemlich brüsk abgelehnt, das zu tun. Aber dennoch wollten wir natürlich trotzdem ein Kapitel reinschreiben. Ich habe auch Verständnis dafür, dass die Leute nach der Lektüre dann natürlich so ein bisschen danach gieren. Ja, jetzt sagt uns doch mal konkret, aber leider ist die Antwort auch, it's not that easy.
Ja, denk mal für euch selbst, ist eigentlich die Antwort,
Es ist auch nicht so, dass man mal zwei Kapitel in einem Buch lesen kann und dann wird plötzlich alles prima im Netz, sondern das ist, denke ich, ein Prozess. Und umso häufiger man mit der Technik umgeht, umso eher wird man sich damit auch beschäftigen müssen. Das ist schlicht, ja, das nicht zu verhindern. Ich finde es immer ein bisschen lustig, dass diese Haltung, ja, sag uns doch mal 3-4 Hinweise und dann wird alles gut und niemand klaut mir unsere Kreditkartendaten und ich weiß dann, was HTTPS ist. Das kommt oft, das ist auch in den Lesungen öfter mal gekommen. Mhm. Aber das können und wollen wir nicht liefern. Also ich jedenfalls nicht.
Nee, ich auch nicht.
Das ist auch natürlich, was wir sonst viel machen. Es ist ja durchaus so, dass die CCC-Pressearbeit manchmal auch darin besteht, Leuten ziemlich konkrete Tipps zu geben oder auch, dass schlicht so Datenopfer zu uns kommen. Die haben eine wirklich manchmal ziemlich gruselige Geschichte und brauchen Hilfe, ja. Aber ich glaube, wir sind halt kein Computer-ADAC, wir als Personen nicht und der Club natürlich auch nicht. Und wir haben ja auch in Zukunft nicht vor, so ein Erklärbärbuch auf dieser Ebene zu schreiben, weil ich dafür das Medium auch nicht für richtig halte.
Aber um vielleicht wieder zu dem Thema CCC zu kommen, CCC als Anlaufstelle. Ihr habt ja eine gewisse Geschichte darin, für Hacker Anlaufstelle zu sein, wenn es da um ethische Fragen zu gehen. Mhm. Und wie sieht's denn aus bei Whistleblowern, wenn jetzt Leute den CCC zum Beispiel kontaktieren würden, um vorab, bevor sie Dinge veröffentlichen, bei euch vorzufühlen, was denn die Konsequenzen davon sein könnten? Seht ihr euch da in einer Rolle?
Ja.
Ja, haben wir schon durchaus, aber es eigentlich sehen wir uns nicht unbedingt in, sagen wir mal, als Dienstleister in dieser Rolle. Wenn da jemand kommt, dann schicken wir natürlich nicht weg, aber es ist halt schon so, dass der, also wenn, dann können wir ihm höchstens eigentlich raten, beziehungsweise mit ihm durchgehen oder ihr, was halt die Konsequenzen sein könnten und was halt irgendwie, also oder eben auch sagen, mit welchen Medien man zusammenarbeiten kann und wem nicht.
Und natürlich technische Hinweise geben, also wie man wirklich irgendjemand ja. Was anonym schickt, ohne dass man Spuren hinterlässt, natürlich. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht, das ist ziemlich selten.
Ja, ist eher selten. Häufiger mittlerweile, weil es halt keine funktionierenden Leaking-Plattformen gibt, also weil sowohl WikiLeaks nicht funktioniert, als auch OpenLeaks halt es einfach nicht hinbekommt.
Es gibt noch ein paar mehr Leaking-Plattformen als die beiden.
Ja gut, aber es gibt keine, die man jetzt irgendwie bedenkenlos empfehlen kann. Ne? Also das ist halt das Hauptproblem. So.
Ja, richtig.
Weswegen wir halt eigentlich dem, also praktisch im Prä-WikiLeaks-Stadium sind, was halt irgendwie tatsächlich irgendwie Whistleblower angeht, die halt ihr Gewissen erleichtern wollen. Was ich extrem schade finde und auch einen sehr bedauerlichen Zustand finde. Also
es ist eigentlich so, dass ich hier in Deutschland nach wie vor auch immer noch gerne den Kontakt zu Whistleblower e.V., wir haben ja schon diesen Verein seit vielen Jahren, da auch zurate. Und ich glaube, wir hatten ja kürzlich dieses Urteil vom Europäischen Gerichtshof, wo diese Whistleblowerin in dem Fall der Kliniken, die zur Pflege dort befindliche, ich glaube, das waren alle Senioren, die dann an die Presse die Zustände in diesem Krankenhaus geleakt hat, die ist ja auch nochmal sozusagen von den hohen Richtern unterstützt worden darin. Also ich glaube, das muss sich einfach ein Klima ändern und dazu wollen wir schon gern beitragen. Das ist auch der Grund, warum wir zumindest die Fragen um WikiLeaks auch oft kommentiert haben, weil uns natürlich wichtig ist, dass wir eben gerade nicht in so eine Situation kommen, dass irgendwie, wie der eine, welcher war denn, der glaube ich war der Kauder im Bundestag, darüber gesprochen hat, dass es Denunzianten seien und so weiter, sondern dass man dazu kommt, dass es in der Regel sehr mutige Menschen sind, die auch selber was riskieren, einfach weil sie glauben, das ist ethisch richtig, das zu tun, dass sie bestimmte Missstände an die Presse bringen. Und ich glaube, das ist eher, dass man ein Klima ändert, dass Whistleblower auch anders gesehen werden. Und wir sind auch jetzt dabei, nochmal für Bradley Manning, der derjenige sein soll, der die US Cables an WikiLeaks gesendet hat, da auch nochmal mit den anderen zusammen Kampagnen zu beschließen. Wir hatten tatsächlich auch im letzten Jahr einen Beschluss unserer Vollversammlung, also des CCCs, dass wir da auch gerne gerade über die Öffentlichkeit noch weiter arbeiten wollen. Da haben wir gerade so eine Aktion geplant, denn ich kann es ja schon mal sagen, was wir da planen, aber ich kann sagen, dass natürlich die nächste Datensteuer, die jetzt wirklich bald kommt, da auch nochmal so einen Aufruf haben wird.
Ja, also am Ende ist es halt so, dass der man nicht sagen kann, dass das Problem zufriedenstellend gelöst ist. So, es gibt halt keine Anlaufstelle, außer wie gesagt dem Whistleblower e.V., der halt, wo man sagen kann, okay, da kann man potenzielle Whistleblower bedenkenlos hinschicken. Und insofern sind wir da halt auch in so einer, eigentlich eher ungewollten Mittlerrolle manchmal. So. Also es ist halt nicht zu häufig, aber doch immer häufiger.
Naja, eine Zeit lang natürlich kann man sich vorstellen, nachdem das Buch von Daniel Domscheit-Berg erschienen war, waren wir eine Zeit lang irgendwie auch das Sekretariat, weil natürlich alle sich an den Club gewandt haben, um irgendwie Kontakt mit ihm zu bekommen, international. Eine Zeit lang war es so ähnlich mit Julian Assange, dass Leute uns angeschrieben haben, ob wir da Kontaktdaten hätten. Das war teilweise auch, das war sehr anstrengend. Ja, aber da müssen wir mit leben. Also natürlich sind wir nicht das Sekretariat von WikiLeaks, aber eine Zeit lang war das natürlich ein bisschen anstrengend, einfach weil der ein unglaublicher Medienhype war.
Ja, es ist aber da medial, glaube ich, auch der Eindruck bei vielen Leuten entstanden, weil zum Beispiel Aufnahmen von Daniel Domscheit-Berg im Berliner Chaos Computer Club da ein gewisses Nahverhältnis dargestellt haben.
Naja gut, also das Verhältnis halt zu OpenLeaks ist halt ein problematisches, weil halt einfach der, so mal viel, was da passiert, ist halt einfach nur leere Versprechungen. Was halt war jetzt auch wieder die Veranstaltung hier, muss ich sagen, fand ich extrem enttäuschend. Weil
also gestern hat der Daniel sozusagen seine Kooperationspartner vorgestellt, oder alle haben eigentlich gewartet, was er eigentlich vorstellt.
Ja, und ich sag mal, die Kritik da im Club wächst da halt auch gerade massiv. Also das ist halt so nicht so, dass das halt irgendwie jetzt die nächste Runde von Entschuldigungen und Versprechungen halt irgendwie da durchgehen gelassen wird. Und da WikiLeaks halt auch nicht auf die Reihe kriegt und irgendwie nicht in der Lage ist, irgendwie eine funktionsfähige Leaking-Plattform wieder in den Start zu bringen mit entsprechenden technischen Vorkehrungen.
Und auch keine neuen Leaks, also da kommen ja auch keine Daten.
Sind wir, also sag mal so, ist die Frustration relativ groß. So. Und
wir halt haben so halt eigentlich, ich meine, das ist ein Hackercamp und wir haben eigentlich erwartet, dass Daniel auch die technische Spezifikation und die Idee dahinter steht, hier offenlegt. Und da waren natürlich jetzt sicherlich viele Hacker enttäuscht, dass das A eben nicht sehr transparent gehandhabt wird.
Zum wiederholten Mal.
Genau. Ja. Und das einfach, also da wurden Erwartungen nicht erfüllt. Und viele, die da drin saßen in dem Talk, hatten auch den Eindruck, dass er eher eine Presseveranstaltung macht, als dass er zu Hackern spricht, die sich ja in erster Linie erstmal dafür interessieren, wie sieht ein gutes Konzept aus, dass man wirklich der Anonymität demjenigen, der etwas hochlädt, zusichert. Das hätten sicherlich, glaube ich, sehr viele sehr spannend gefunden, weil man da auch sicherlich ein anspruchsvolles Konzept hinstellen muss, aber da kam halt nichts und da waren, glaube ich, viele enttäuscht.
Ja.
Kommen wir vielleicht zuletzt noch zu dem Thema Vorratsdatenspeicherung, was ihr anfangs erwähnt habt. Wir haben das in Österreich ja auch gerade. Wir haben in Österreich auch gerade dieses wunderschöne neue Gesetz verabschiedet und eben im Zuge der Anschläge oder des Anschlages in Oslo gab es dort eben auch wieder eine Diskussion von deutscher Seite über die Vorratsdatenspeicherung. Und wie wird das gesehen? Versucht man das jetzt noch zu ignorieren und eher mal dem keine Öffentlichkeit zu geben, oder ist es schon wieder so weit, dass man sich Sorgen machen muss und wieder Kampagnen starten?
Also es ist schon, momentan haben wir da halt so einen gewissen, festgefahrenen Status quo, weil halt eine der beiden Regierungsparteien, nämlich die FDP, halt nicht will. So, die erinnert sich halt noch zumindest irgendwie manchmal rudimentär daran, dass sie irgendwie freiheitlich im Namen hat, so, ne?
Und na, liberal.
Liberal ist, ja, und unsere Justizministerin hat halt irgendwie, klar gesagt, dass sie nicht will. Ist natürlich nicht auszuschließen, dass sie an irgendeinem Punkt halt irgendwie umfallen wird und es halt irgendwie nicht mehr länger ihren Widerstand aufrechterhalten kann.
Ich meine natürlich auch, also der Niedergang der FDP schon was damit zu tun hat, wie die Partei auftreten kann innerhalb dieser Koalition. Das sollte man nicht vergessen.
Ja.
Ich glaube, das ist für sie deutlich schwieriger als nach diesem ziemlich guten Wahlergebnis mit 14%.
Ja.
Aber bisher ist es halt immer noch diese merkwürdige, wie soll man das nennen, Deadlock.
Ja, und wir erwarten aber schon, dass das Thema einfach nicht weggehen wird erstmal, bis es halt möglicherweise zu einer Entschärfung auf europäischer Ebene kommt. Ja.
Man kann sich überlegen, also entweder haben wir eventuell die Möglichkeit, dass in Europa durch die Evaluation, die ja ziemlich in die Hose gegangen ist, doch nochmal ein Anlauf gemacht wird, und wir haben ja ein wiedererstarktes europäisches Parlament, der ein bisschen so anfängt, aufmüpfig zu werden. Wir haben natürlich auch demnächst mal wieder Wahlen hier. Und wir haben ja in Baden-Württemberg gelernt, dass es hier auch mal Umbruchwahlen gibt. Also wir stellen uns vor, wir haben, sag jetzt mal, eine grüne Bundeskanzlerin mit einem, mit vielleicht den Sozis zusammen oder so, dann sieht die Sache vielleicht anders aus. Also man weiß.
Mit Robert Palmer als Innenminister.
Der heißt nicht Robert Palmer, der heißt Boris
Palmer. Boris Palmer heißt er, Entschuldigung.
Nee. Also ich würde das auf keinen Fall geschlagen geben. Es gibt hier nach wie vor, auch gerade in Deutschland, eine vitale Gegenbewegung. Und auch der AK-Vorrat hat einen bemerkenswert langen Atem. Und wir haben jetzt gerade wieder so eine offene Briefe geschrieben an die gesamte FDP-Fraktion, wo jetzt die erste Antwort auch da ist. Also wir geben da nicht auf und technisch sowieso nicht. Also wir sind da nach wie vor, da sind wir immer noch dabei.
Und wenn es zu neuen Abkommen wie ACTA oder SWIFT kommt, ist das dann auch wieder ein Punkt, wo man versucht, noch Kampagnen zu fahren, oder ist es so hoffnungslos?
Ach naja, ehrlich gesagt, natürlich haben wir uns jetzt versucht zu beteiligen an der No-PNR-Kampagne, also gegen die Passenger Name Records, Passagierflugdaten. Aber wir sehen natürlich, dass in Brüssel sehr, sehr viel schiefgegangen ist in den letzten paar Monaten. SWIFT und PNR natürlich. Ist ein Riesenproblem, weil einfach eben in Europa auch die Lobbyarbeit anders funktioniert und man ja oft als Excuse dann wiederkriegt, von, also als lame Excuse quasi von den Politikern hier, dass sie das jetzt umsetzen müssten. Aber mir scheint, zumindest sind alle neuen Gesetzesinitiativen und Richtlinien, die da so kommen, auch anders betrachtet. Also der Datenschutz ist auf jeden Fall dort angekommen, dass man wieder darüber debattiert. Und ich sehe eine Entwicklung, die ich ganz spannend finde, dass nämlich gerade auch Europa von vielen kommerziellen Firmen aufgrund der restriktiveren Gesetzgebung auch wieder imagemäßig mehr benutzt wird. Ich habe das neulich bei den Microsoft Cloud Services deutlich gesehen. Also die werben damit, dass es eben hier die Cloud Server zum Beispiel stehen oder die Datencenter hier stehen. Eben weil wir eine restriktive Gesetzgebung haben. Und ich glaube, über diesen Weg können wir natürlich vielleicht auch ein bisschen weiterkommen, dass eben A, wie selbstverständlich darüber nachgedacht wird. Und nicht jeder Humbug, der so teilweise gefordert wird, auch eben ja, durchgewunken wird. Und zum anderen, dass man eben an manchen Punkten auch eine Allianz mit den kommerziellen verschiedenen Interessen bilden kann.
Gut, ich glaube, wir müssen jetzt diese Show hier beenden. Wir sind auch an unserer Zeit angekommen. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch.
Total gern.
Und ja, das war's für jetzt von Dogma Anthropology und es geht hier gleich weiter im Kanal mit Activism Hour.